Er stand auf die Höhe seiner Macht, der bedeutungsvolle alttestamentliche König Israel. Was bedeutet das, der bedeutungsvolle alttestamentliche König in Israel? Ein großer König, biblischer König in Israel, muss zwei Eigenschaften haben, und zwar sehr ausgeprägt. Zuerst muss er eine tiefe Frömmigkeit haben. Und das läuft durch Davids ganzes Leben. Er war ein großer Dichter, seine Lieder zu dem Herrn, die er sein Leben lang geschrieben hat. Wir sahen das gestern, wie er sein eigener Sieg, seine eigene Macht und Herrlichkeit immer unter die Herrschaft Gottes. Und er hat sich demütig gesehen und er war ein sehr demütiger König, trotz seiner Macht. Zweitens, ein König in Israel muss einen tiefen Sinn der Gerechtigkeit haben, denn ein König steht nicht über das Gesetz, sondern unter das Gesetz. Und das ist nicht ein Gesetz, das ist das Gesetz Gottes. Das ist nicht wie die Gesetze Amerika oder der Bundesrepublik oder was, sondern das Gesetz Gottes, die 613 Gebote und Verbote. Er steht da zu schauen, dass Gerechtigkeit im göttlichen Sinne geschieht. Und wir wissen, dass David immer geprägt war von einem tiefen Sinn der Gerechtigkeit, in wen er gerade in dieser Demut wüsste, der Herr ist der Entscheidende. Ich bin nicht was Besonderes, sondern er, und er offenbart sich durch sein Gebote, durch seine Gerechtigkeit. Und das Dritte, was ich gestern betont habe, ist, ein großer König muss ein großer Kämpfer. Und wie ich sagte, in Deutschland hat man verbrannte Finger, mir ist das sehr deutlich, wegen dem Missbrauch von Macht, vor allem von Hitler, aber auch im Ersten Weltkrieg, wie alle die großen Länder verbrannte Finger hatten in dieser imperialistischen und militaristischen Zeit. Aber in Israel hat man keine andere Wahl. Es gibt Christen, die sagen, Israel soll alle die Waffen niederlegen und dann wird er herkommen. Das ist Judas Iskariot. Das ist die Herausforderung, Gott zu tun, was wir von ihm haben wollen. Judas Iskariot hat kein Interesse an Geld, das ist ein kirchlicher, antisemitischer Märchen. Wie viele Silberstücke hat er gekriegt? Und wie viel hat die Friseuse der Lila gekriegt für den kurzen Schnitt von Simpson? 1.100, er ist sehr billig verkauft. Und wenn es geht um ihn Geld, er hat es gekriegt. Warum dann schmeißt er das weg und hängt sich auf? Weil er ein Zelot, Iskariot ist ein Zelotenname, er ist ein Zelot und er wollte der Herr herausfordern, seine Wille und die Wille Israels zu tun. Und das ist uns endlich zu befreien von dieser schrecklichen römischen Herrschaft. Da war Tausende gekreuzigt in dieser Zeit. David war immer unter das Gesetz. Nicht immer, wir werden die Ausnahme sehen heute. Aber er ist geprägt von einer Kenntnis der Gerechtigkeit Gottes. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Ein zentraler Satz für jeden Mensch, die viel Macht, die viel Geist und die viel Gaben von dem Herrn hat, dass er nicht übertritt und glaubte, das gehört mir. Diese Gefahr, wie wir jetzt bald sehen, war, ist bei jeder, auch von der große König David. Wenn man diese Linie, und ich will das direkt am Anfang betrachten, zwischen König David und König Jesus, was faszinierend hier ist, ist David, und wir werden jetzt mit David der Ehebrecher und Mörder zu tun, denn er ist ein Mörder, er ist verantwortlich für den Tod von Bathsebas Mann Uriah. Wenn wir das betrachten, wir sehen David eine Verbrecher gegen die 10 Gebote, die ein innerer Teil des Gesetzes sein. Es ist aber sehr interessant, dass dieser David in die Chronikendarstellung, die später sind als die Samuelsbücher, keine Ehebruch und Mord wird genannt werden. David wird idealisiert zu der wahre, gerechte König. Und Ehebruch und Mord kommen nicht vor. Es ist eine idealisierte David-Vorstellung. Und Jesus legte die Gebote Mose aus in eine merkwürdige Art. Mose sagt euch, ich sage euch, in Bezug zu zwei Gesetze. Nicht in Bezug zu die wichtigste Gesetz, du sollst kein Gott, die wichtigste Gebot, du sollst kein Gott neben mir haben, sondern in Bezug zu Ehebruch und Mord. Warum? Weil weil er der Sohn David ist. Und er nimmt direkt Bezug auf Davids Ehebruch und Mord damit. Und er definiert Ehebruch als Begehr aus der Ehe. In unserer pornografischen Zeit, wo wenn man überhaupt in einen Film geht, wird immer nackte Frauen und so weiter. Wir sind alle Ehebrecher und wir sind auch alle Mörder in Gottes Augen. Nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn wer je gehasst seinen Bruder, der ist ein Mörder im Geist. Jesus legt die Fehler David, die Sünde David aus in göttlicher Sinn. Das geht jenseits die Chronikendarstellung von David. Und dann erfüllt das alles. In wen er lebt ohne Hass, er lebt ohne Begier und hat alles vollbracht. In wen das Gesetz Mose im Fleisch und das Gesetz Gottes der Bergpredigen Geist ist in ihn erfüllt. Hier sehen wir die Linie. Und das ist unser Thema. Die Linie, biblische Linie. Biblische Auslegung ist nicht nur Seelsorge. Ich habe ein Gespräch mit jemandem darüber. Biblische Auslegung geht erst über Gott und dann über uns. Und wenn die Seelsorge neu im Mittelpunkt gestellt, dann gewinnt man den Eindruck, dass es geht letzten Endes nur um mich. Es geht um Gottes Heilsplan. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Wege und Gedanken als eure Wege. Und das bedeutet, dass wir uns unterstellen unter Gott. Und das bedeutet, die tiefste Schriftauslegung ist immer heilsgeschichtlich. Und richtige Heilsgeschichte soll aber auch zeigen, dass es persönliche Heilsgeschichte. Wie hier gesagt, direkt am Anfang, Sie sind hier, weil der Herr ein heilsgeschichtlicher Weg mit Ihnen persönlich. Aber das zu begreifen in die Tiefe, sollen Sie die große Bogen Gottes heilsgeschichtliche Wege. Auch, dass wir sehen kann, die Lage, in wen wir jetzt sind, in die endzeitliche Lage. Und dieser David, der alles hat, hat seine Feinde Nord, Süd, Ost und West besiegt. Er war gerecht, er war fromm. Doch eine schöne Frau ist er zur Schnecke gemacht sein. Und das ist ein Warnzeichen an uns alle. Na, hier sind meistens ältere Leute, aber unter jüngere Leute. Die Versuchung, dieser Bathsheba ist zutiefst mitschuldig. Bathsheba ist eine sehr schöne und strohdumme Frau. Das sehen wir aus der Weiterentwicklung in Bezug zu Salomo. Ich habe über Salomo ein Buch geschrieben. Sie ist strohdumm, aber wunderschön. Und sie legt sich nacht auf ein flaches Dach und badet nacht für die Augen der König. Das ist kein Zufall. Glauben Sie, dass sie nicht weiß, dass der David große Augen hat? David sieht sie und vergisst alles. Er vergisst das Ehebruch gegen die Zentrum Gottes Gerechtigkeit und er ist unter die Zentrum des Gerechtigkeit, unter Torah, unter die Gebote. Er vergisst das alles und sein fleischliche Begier überwältigt ihn. Und das ist ein Warnzeichen an alle Männer, aber nicht nur an alle Männer. Wissen Sie, ich komme aus einer Frauenfamilie. Ein Literarhistoriker hat gesagt, Jaffin versteht die Frauenmentalität besser als jeder andere Dichter, was sehr interessant war. Denn ich komme aus einer Frauenfamilie und ich habe gelernt, Frauen zu beobachten. Und ich kann euch eines sagen, und die Männer sollen das wissen, Frauen kriegen, was die wollen. Ja, die Frauen kriegen, was sie wollen. Wir Männer, ich glaube, am tiefsten hat das Lukas Cranach gemalt, diese Vorstellung. Lukas Cranach hat das Sündenfall in mindestens 15 verschiedenen Art und Weise gemalt. Immer anders. Aber in mein lieblingste Darstellung, irgendwann will ich ein Buch schreiben über die Sündenfall nach Cranach. In die Uffizien, der große Kunstgalerie in Florenz, sieht man genau, wie das ist. Eva, die Macht. Bewusste feministische Eva, das ist sie, das ist der Ursprung der Feminismus, der Herrschaftsdrang der Frau. Eva schaut Adam an. Und wie schaut Adam aus? Wie ein deutscher Jüngling. Ja, ganz hübsch und naiv, als ob der von der Welt gar keine Ahnung hat. Total naiv, unerfahren. Und sie guckt ihn an mit so einem Blick, nimm! So was soll Adam anders tun? Er nimmt, ja? Das sind die Macht der Frauen. Na, ich will nicht David entschuldigen. David ist zutiefst mitschuldig, aber Bathsheba hat auch eine Portion diese Schuld auf sich. Und dann erleben wir das nächste Schritt. David nimmt sie, begeht Ehebruch Und dann fragte er ihn nach dem Mann. Er hat nicht das Recht, im Leben einer anderen hineinzutasten als König, auch nicht eine Fremde. Er ist Hethiter, denn ihr seid auch Fremde gewesen in Ägypten. Das steht mehrmals in Tora. Das ist ein bisschen anders mit den Palästinenser, wo 80% ihrer Kinder finden, die höchste, was man tun, ist Juden umzubringen im Namen Allah. Wissen Sie, dass 80% der Kinder, die wollen keinen Frieden, was sie wollen, ist Juden umbringen und das Ganze übernehmen. Und wir finanzieren das alles hier von Europa. Wissen Sie das? Ja. David fragt nach ihrem Mann, Uriah. Und das ist eine der übelsten Geschichten in der ganzen Bibel. Und ich empfehle euch, das nicht zu lesen, wie David Katz und Maus spielt mit Uriah, wo er Vollmacht hat. Und wie ist es ein Spiel? Er ist der Katz und Uriah ist der Maus. Schrecklich, das zu lesen. Lesen Sie es nicht. Man sieht, wie tief dieser große David gefallen ist. Und wir sind nicht besser als David. Und was passiert? Er sagt zu seinem Hauptmann in den nächsten Krieg, schau, dass Uriah vorne kommt. Das bedeutet, dass er umgebracht. David ist ein Massenmörder. Lassen wir die Namen direkt sagen. Denn eine ganze Liste von Menschen wird genannt, die sterben, weil sie nah an den Mauer kommen. David ist verantwortlich für den Tod, nicht nur Uriah, sondern eine ganze Menge andere. Und David, der Hauptmann sagt, wenn du kommst und sag David, wer gestorben ist, sag immer am Schluss, und Uriah der Hethite. David hat überhaupt kein Gewissensqual, dass er ihn ermordet hat, dass er seine Frau geraubt. In mein neuestes Buch, die erscheint wahrscheinlich heute in England, habe ich ein Gedicht über Uriah. Uriah ist total unschuldig. David ist total schuldig. Alles ist von ihm weggenommen, seine Frau und sein Leben. Und er ist total unschuldig. Und das von der gerechten König in Israel. David entblößt der Sündenfall im neuen Art wie Sapphire und Ananas. Nein, er heißt Ananias, nicht Ananas, oder? Ananias, ja, im Neuen Testament. Immer wieder dieser Sündenfall und die Bedeutung des Sündenfalls nebenan. Und das geht um Sündenfall. Ich habe ein Streitgespräch mit Pinkus Lapid in unserer Wohnung. Er war ein sehr netter Mann. Seine Frau ist was ganz anderes, aber er war sehr nett. Und Pinkus sagte, weißt du eben, Sündenfall gibt nicht. Das ist ein kirchliches Märchen. Ich habe gesagt, Pinkus, was ist der höchste Gut in Israel? Er sagt Leben. Ich habe gesagt, und was passiert mit Adam und Eva? Die müssen sterben. Und es steht auch hier, siehe, ich bin als Sünde geboren. Sünde geboren, was wissen wir über der Geburt David? Sündenfall. Der verlorene Mensch. Cranach hat das sehr gut verstanden. Der war Weggefährter von Luther und Cranach war der Patenvater zu Luthers erster Sohn. Denn der ist ein großer, großer reformatorischer Maler. Nur leider hat er die menschliche Körper nicht richtig darstellen können. Deswegen die Menschen sind immer bekleidet. Beispielsweise nicht immer. Wenn die unbekleidet sind, dann kommen sie nicht gut vor. Nicht aus Keuschheit, sondern weil er nicht die Fähigkeit hat, das zu tun. Er ist noch nicht ein Renaissance-Maler. Das hat Dürer gelernt von der großen Giovanni Bellini. Hier steht jetzt David als Ehebrecher und Mörder, als der gerechte König und er hat kein Gewissensqual. Das zeigt, dass seine Begierde, sein Sinn ist für ihn jetzt wichtiger geworden als Gottes Wege und Gottes Gebote. Und er ist Vorbild für die Nation. Wie ist es in Deutschland heute? Unser Bundeskanzler hat seine vierte Frau. Ich habe eine Zeitung, als ich unterwegs war, ein Bild von einer bildhübschen Frau. Joschka, das ist der Richtige für Sie. Joschka Fischer, der, ich weiß nicht, 30 Jahre älter ist als diese Frau. Ja, das ist seine fünfte Freundin. Die sind die Beispiele für Deutschland. Und wie ist es mit den Fußballhelden? Jeder macht Ehebruch und das wird alles bekannt und sogar trivialisiert. Wir leben in einer untergehenden, dekadenten Welt und das sollen Sie wissen. Es ist schrecklich hier. Und ich bin kein amerikanischer Patriot, aber ich kann euch sagen, Amerika ist ein bisschen anders. Die letzte Wahl war nicht eine Wahl, wie die Medien alle unsere Leute reinlegt gegen Bush. Bush ist ein tief frommer, wiedergeborener Christ. Durch Billy Graham in seiner großen Not. Und Bush kämpfte gegen Abtreibung. Und Bush kämpfte gegen Stammzellforschung. Und Bush kämpfte gegen Homo-Ehe. Und Kerry vertritt die Säkular-Amerika. Und die evangelikale Christen waren zum größten Teil hier für Kerry, weil sie keine Ahnung haben. In Amerika, das geht nicht in das Herzland Amerika. Und Bush hat das ganze Herzland Amerika gewonnen. Wir erwarten, dass der Mensch ordentlich lebt. Das bedeutet nicht, dass es keine Heuchelei ist. Es hat immer Heuchelei gegeben. Aber wenn ein Standard, ein Maßstab da ist, dass man kein Ehebruch, das ist total anders, als wenn kein Maßstab da ist. Wenn kein Maßstab, kann alles machen, was er will, weil die anderen tun das oben. George W. Bush ist kein Ehebrecher. Ich würde meine Hand in Feuer für ihn legen. Meine Frau sagt, rede nicht politisch, David. So, ich rede nicht über George W. Bush, sondern über David. Und dann kommt Nathan zu ihm rein, sein Prophet. Denn Gott sieht und weiß alles. Und sagt David, es gab einen Mann hier im Reich, der arm war. Und er hat nur eine Schäfchen. Und das war sein Alles. Und gab einen reichen Mann, er hat viel Besitz, das ist Tier. Und als er Besuch kriegt, nimmt er die einzige Schaf, Schäflein von dieser Arme. David zerreißt seine Kleider. Ein Jude zerreißt sich nicht bis ins Blut, wie die Baalpriester gemacht haben, weil Leben ist im Blut und Leben gehört Gott. Zerreißt seine Kleider als Zeichen der Entsetzung und sagt, der muss sterben. Und mehrfach das zurückerstatten. Der gerechte David ist plötzlich wach, wenn es nicht um ihn anscheinend geht, sondern über jemand anders, nicht wahr? Und Nathan schaut ihn an und sagt genau wie Jesus mit Paulus, Saulus für Damaskus. Das ist sicherlich ein zukünftiger Buch von mir über Saulus und David, weil die passen absolut zueinander. Gerade wird offenbart, dass Saulus, der große Eiferer für Glaube gegen der Gott Israel steht. Und hier wird bei David offenbart, dass er ein Ehebrecher und Mörder ist. David ist ein hoffnungsloser Fall und lassen Sie nicht von anderen einreden, dass er freigesprochen ist, weil sie haben keine Ahnung über diese Geschichte. Denn ich sage euch eines, die Identität, die ich als Hebräer hatte, bis zu Hesekiel 18, und das ist mehrere Jahrhunderte später, ich bin nicht ich. Ich bis in vierten Glied bin ich ich. Ich bin mein Vaters Sohn, ich bin mein Großvaters Enkel und mein Urgroßvaters Urenkel. Und das geht vierte Glied weiter. Ich habe keine persönliche Identität. Ich bin in einem vierfachen, vier ist bedeutet auch allumfassend, in vierfachen Sinn der Identität eingebettet. Martin Luther hat Hesekiel 18 hervorgehoben mit vollem Recht, wo es steht, in die babylonische Exil, ihr kommt nicht ins Gericht wegen der Vater, Großvater und so weiter, sondern eure eigene Werke und Glaube. Jeder ist Einzelne vor Gott, nicht in Bezug zu was vor und nach ihnen. Und faszinierend, die katholische Kirche hat Hesekiel 18 nie richtig verstanden. Weil nach ihrem Verständnis, Maria war ohne Erbsünde, was natürlich, ich habe so ein katholischer Priester gesagt, dann soll sie den Kreuz tragen, wenn sie ohne Erbsünde, aber bis ins vierten Glied. Das bedeutet, ihre Mutter war ohne Erbsünde, ihre Großmutter und Urgroßmutter. Denn die haben Hesekiel 18 nie verstanden werden. Davids Schuld wird ausgetragen auf seine Kinder. Und das ist viel schlimmer als auf sich selber. Genau das Gleiche passiert mit Ahab. Die berühmteste Buch, die je ein Amerikaner geschrieben, Moby Dick, hat mit dieser Ahab zu tun. Manfred Siebald hat promoviert über Melville und auch über diese Themen. Ahab war ein böser König. Und er wird auch verschont. Sicher, sein ganzes Haus wird ausgerottet, aber er wird verschont. Die Strafe geht auf seine Kinder. Und das wird die Thema heute Abend. Der begabteste Sohn, und ich kenne die, weil ich habe ein Buch über Salomo geschrieben und viel über Absalom geschrieben. Absalom ist der große Stern als König und geht in die letzte Tiefe wie sein Vater. David musste erleben, dass das Kind stirbt im Leib, in Sünde geboren, dass der älteste Sohn, der normal erben soll, aber ich habe euch gesagt, die Bibel, Alte Testament ist nicht gesetzlich, Amnon bringt, er begeht Inzest, in wen er seine Halbschwester Tamar geschlechtlich nimmt. Sie ist ein gutes Mädchen, sie sagt, sowas tut man nicht in Israel, sie kennt die Gesetze. Und er wird umgebracht von Absalom und das nächste Kind ist geistlich beschränkt. Das wird heute Abend mehr in Detail kommen. Aber die Schuld geht auf die Nachfolge und das ist ein Teil Davids eigene Person. Das bedeutet nicht, dass David nicht in den Himmelreich kommt. Das ist eine andere Sache. David ist ein hoffnungsloser Fall. Und keines zeigt das besser als Psalm 51. Denn in diesem Psalm, David, der steht unter das Gesetz, sucht die Antwort durch die Gesetze für sein Ehebruch und Mord. Er steht unter ein dreifaches Todeszeichen. Er ist Ehebrecher, er ist Mörder und er ist ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Hoffnungsloser Fall. Er ging durch die drei Gesetze, zentrale Gesetze im Alten Testament. Now, die erste ist das ethische Gesetz, das kennen Sie am besten. Der Mittelpunkt, die 613 Gebote und Verbote sind die 10 Gebote. Kann er Antworten von die ethischen Gesetze für ihn kriegen, wenn er selbst Ehebrecher und Mörder niemals? Das ist ausgeschlossen. Dann die Opfergesetze. Die Opfergesetze, wie ich gestern gezeigt, sei Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt. Und die Annahme, was Gott uns gegeben, uns Hebräer am Berg Sinai, das sind die Gebote. Kann ein Ehebrecher und Mörder annehmen, die Opfergesetz für sich, wenn er Leben genommen hat, und das ist ein Zentrum hier, das Opfergesetz, das alles, was lebt und regt Gott gehört? Niemals. Und dann das Gesetzgebung, die vielleicht die wichtigste in die ganze Bibel und die am allerwenigsten von Christen verstanden, ist die Reinheitsgesetz. Das geht durch das ganze Bibel. Die Reinheitsgesetz ist durch ein Bild zu verstehen. Fließendes Wasser. Deswegen rede ich über die Reinheit, ja? Fließendes Wasser bedeutet immer ein Dreifaches. Immer, durch die ganze Bibel, von Sintflut bis Jesu Begegnung mit der Samariterin und so, durch die ganze Bibel. Fließendes Wasser hat eine dreifache Bedeutung. Das bedeutet Leben. Wasser ist Leben. Es bedeutet Tod, die Urdeutung von Taufe, Römer 6, unter Wasser getauft. Es bedeutet in den Tod. Und es bedeutet Reinheit. Und dieser Bild, und das ist eine Weg, die ganze Bibel zu verstehen, doch dieses Bild, Reinheitsbild, erreichte ihr Zentrum am Kreuz. Denn als Jesus gekreuzigt ist, ist er durchbohrt. Blut und Wasser kommen auf sein Leib. Die evangelischen Theologen sagen, das sind die zwei Sakramente, die Katholiken haben es falsch. Wasser ist Taufe und Blut ist Abendmahl. Sehr interessant, aber total oberflächlich. Es geht viel, viel tiefer als das. Das Blut von Jesus sagt, er ist anstelle von allen Tiereopfer, wie das steht im Neuen Testament. Es wird kein Tieropfer mehr, deswegen kein Tempel mehr geben. Und das Wasser, der quillt aus sein Leib, in sein Tod, sein Kreuz, ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die endgültige Reinheit Gottes. Vergessen Sie das nicht, das ist die wichtigste Zeichenhandlung in die ganze Bibel und es ist kaum bekannt in christlicher Abendland. Wasser und Blut. Blut bedeutet, sein Opfer ist anstelle von aller Tiere Opfer. Das letzte endgültige Blutopfer und deswegen kein Tempel, weil Tempel ist da nur um Opfer, sonst kann man alles sonst woanders machen. Und die Wasser bedeutet Leben in sein Tod. Er ist tot in sein Kreuz, ist der Weg zum ewigen Leben, weil er die absolute Reinheit Gottes ist. Die wichtigste Zeichenhandlung in die ganze Bibel. Und wer hat das gewusst? Der nicht von mir das gewusst. Es ist nicht bekannt, diese Deutung. Man hört das immer, das sind die zwei Sakramenten. Ja, das ist sehr oberflächlich. Es geht viel, viel tiefer als das. Na, die Reinheitsgesetze. Glauben Sie, dass Waschungen und Reinheitsgesetze ein Ehebrecher, Mörder und gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen hat, dass das ihm helfen kann, aber niemals. Aber hört zu, alle diese Gesetze hat Jesus erfüllt. Er ist die endgültige Opfer, die endgültige gerechte Bergpredigt, welche er erfüllt. Und er ist die endgültige Reinheit. Und das sieht man in dieser Zeichenhandlung am Kreuz. Das bedeutet in Christus, kann ein Ehebrecher und Mörder vergeben sein. Und das läuft deutlich im Neuen Testament vor. In alttestamentlichen Gesetz ist das nicht möglich. Deswegen, wenn Sie Psalm 51 lesen, müssen Sie es lesen, erst in Bezug zu diesen drei Gesetzen und dann in Bezug zu David und der Sohn David. Denn David kann nicht geholfen von diesen Gesetzen. Das habe ich deutlich gezeigt. Er ist total verunreinigt. Aber in Christus ist die Erfüllung aller dieser Gesetze. Er ist vollkommen als Gott. So verlangt der Bergpredigt, die letzte Satz von Matthäus 5, vollkommen. Er ist die vollkommenes Opfer anstelle aller Tieropfer und er ist die endgültige Reinheit. Deswegen in Jesus kann jeder Ehebrecher und Mörder vergeben. Aber ich sage euch, es wird nicht einfach. Billige Gnade gibt nicht. Diese Vorstellung, jemand kann Ehebruch gehen und Buße tun und alles ist ein Buter. Nein, es ist ein Buter, aber es wird Folgen haben. Diese Menschen werden Schwierigkeiten. Ich komme dazu jetzt. Sei mir Sünde gnädig, der vierte Buhsam und das zentrale Buhsam durch die ganze Weltgeschichte. Augustin hat, als er im Sterben war, die Buhsamen David an seine Wand genagelt und jeden Tag die Buhsamen durchgebetet. Ich habe meiner Frau das angeordnet, dass das Gleiche mit mir passiert, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr zu leben. Jeden Tag alle die Buhsamen, aber vor allem diesen Psalm zu beten, in Erwartung, denn wir bringen nichts für Gott, außer Buße unter sein Kreuz, die Gottes Werk und nicht unser Werk ist. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ja, das ist so. Gott kann alle unsere Sünde tilgen. Außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da will ich ein Wort sagen. Niemand weiß, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Und wer glaubt, dass er weiß, ist ein Narr. Denn wir verfügen nicht über Gottes Geist, sondern Gott verfügt über seinen Geist. So wie sollen wir wissen, was ein Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn wir nicht darüber verfügen? Aber ich gebe euch ein sehr interessantes Beispiel, wo etwas hier offenbart. Bei den Nürnberger Kriegsprozessen waren zwei Gruppen, die trafen. Das war ein amerikanischer Geistlicher, der den betreut und sein Deutsch war noch schlechter als mein. Das ist trostreich für mich. Er hat Berichte gemacht und es ist interessant, dass die Generäle und Admiräle, die diesen Vernichtungskrieg gegen Russland geplant, die haben eine Gebetsgemeinschaft und eine Abendmahlgemeinschaft geformt, die meisten. Die sind sicherlich nicht über diese Grenze gegangen. Die echte Massenmörder, die SS, gingen wie Julius Streicher meistens mit Heil Hitler in den Tod. Da war kein Weg zurück. Das bedeutet, es ist sehr, sehr weit die Möglichkeit der Vergebung. Ehebrecher, Mörder, aber es gibt einen Punkt, wo es keine Zurück mehr gibt. Sicherlich, das hat mit keiner von uns zu tun. Aber mit einem Julius Streicher sicherlich und mit einem Adolf Hitler oder Joseph Stalin sicherlich. Aber das ist Gottes Sache, wir sind nicht der Richter. Wasche mich rein, jetzt ist er bei dem Reinheitsgesetz. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Er kann nicht gereinigt von seiner Sünde. Er ist Ehebrecher und Mörder. Er ist ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Keine Waschungen kann ihn helfen, nach alttestamentlichem Verständnis. Das ist ein Schrei, diese Zahn. Ein Schrei nach einer Barmherzigkeit, die er in diesem Sinne nicht finden kann. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. Das ist so mit mir auch. Diesen Psalm bete ich und lege ich aus überall, 100 Mal jedes Jahr. Ich denke an die schlimmsten Dinge, die ich je gemacht, gedacht oder getan habe. Gucken Sie mich nicht an, gucken Sie sich selber an. Warum denke ich an das? Es ist längst vergeben. Ich war sehr jung und kein Mensch will eine Ahnung haben, was das ist. Meine Frau allein weiß das in Gott. Weil das ein Fall in Fleisch für mich ist. Ich brauche auch kein Fall in Fleisch. Ich bin kein Paulus, aber ich predige zu viele Leute, Land auf und ab. Der Herr hat mir bestimmte Gaben gegeben. Ich brauche ein Fall in Fleisch. Und wenn ich an das denke, dann merke ich, ich bin nicht erwählt von den Herrn, weil ich besonders bin, sondern weil ich ein besonderer Sünder bin, wie Paulus das war oder David das war. Und das ist ein Fall in Fleisch, in dem ich immer erkenne, ich bin nicht fromm, sondern er ist fromm. Es kommt nicht drauf über meine Gaben, sondern über seine Gaben. Das ist sehr wichtig für uns. Denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor dir. An dir allein habe ich gesündigt. Sie kam zu mir mit 15. Dort mein Konfrontationsunterricht, ich nenne das nicht Konfirmandenunterricht, sondern Konfrontationsunterricht, kamen sie zum Glauben, wie manche andere. Und in dieser Zeit hat sie was sehr Böses getan, bevor sie zum Glauben kam. Sie sagt, Herr Pfarrer, ich habe gestohlen 50 Mark wert von einem Geschäftsmann im Ort. Ich habe ihr gefragt, wo ist dein schlimmste Schuld? Sie sagt, gegen den Geschäftsmann. Ich habe gesagt, das ist dein geringste Schuld. Sicher ist der Schuld da. Aber 50 Mark, das ist nicht die Welt. Wo geht die Schuld tiefer? Und sie fängt zu denken an, das ist erlaubt unter Christen, oder? Paulus denkt auch an Augustin und Luther. Und sie sagt eigentlich gegen mich selber. Denn ich habe ein schlechtes Gewissen jetzt 2 Jahren, seit ich gläubig geworden bin. Er hat keine schlechte Gewissen, nur 50 Mark weniger. Das ist ein viel größere Last. Ich habe gesagt, tiefer, aber nicht tief genug. Und dann sagt sie, ja, gegen Gottes Gebote habe ich gesündigt. Gottes Gebote sind eine Mauer, ein Schutz gegen uns selber. Das verstehen die Juden und die Christen viel zu wenig. Ein Mauer, ein Schutz. Du sollst nicht, das läuft durch die Gebote. Du sollst nicht, warum? Dass unser Begier eingehemmt wird. Das ist ein Mauer gegen Selbstsucht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du hast diese Mauer niedergerissen sein. David auch, als Beispiel für das Volk. Sie hat dann Absolution gekriegt. Im Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist spreche ich dir frei von deiner Schuld. Sie hat einen Brief geschrieben ohne Namen. Ich bin gegen anonyme Briefe nach Stasis und Hitler und so. Aber in diesem Fall schon. In wen sie das Geld zurückgab, und sagt, seit ich Christ geworden bin, weiß ich, dass das falsch ist. Natürlich, das ist ein Fingerzeichen an die Geschäftsmann. Nicht alle Geschäftsmänner sind redlich, das wissen wir wohl, ja. Und dazu denkt er, wenn alle Christen wären, dann brauche ich keine Überwachungssache bei meinem Geschäft. Und der, es ist missionarisch, so eine Art von Aussage. An dir allein habe ich gesündigt und übel für dir getan, auf dass du Recht behaltest, die Gerechtigkeit Gottes in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Ich predige der richtende Gott, der heilige Gott. Denn ohne Gottes Gericht und Heiligkeit gibt keine Gnade. Diese Geschwätz heute, Gott ist nur Liebe. Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch allmächtig, er ist auch weise, er ist auch gerecht. Wenn Gott ist nur Liebe, kann man alles machen und alles wird vergeben sein. Gott sieht, was gemacht wird. Er sah, was im Dritten Reich gemacht. Er sah, was Stalin gemacht hat. Was Mao Zedong gemacht hat. Was Yasser Arafat gemacht. Er kennt das alles und die werden ins Gericht. Wir richten denen nicht. Luther sagt, richte mich jetzt durch dein Wort, damit ich nicht ins letzte Gericht komme. Das bedeutet, das Zentrum unserer Frömmigkeit ist Buße tun. Wie weiß ich das? Jesus fing an, Buße zu predigen. Johannes der Täufer fing an, Buße zu predigen. Die erste von 95 Thesen ist Buße. Die erste gute Werke in Offenbarung ist Buße. Und Buße, die meisten Leute, wenn sie das hören, denken sie an so ein Bild. Das ist die Welt auf die eigene Schulter getragen, genau umgekehrt. Franz von Assisi, einer der größten aller Christen, hat gesagt, ich predige nur Buße. Deswegen bin ich so fröhlich. Ich auch. Ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Und ich predige nur Buße. Denn Buße bedeutet erkennen, wie es mir ist. Bekennen und das Christus zu übergeben. Wir sollen, wie mein Deutsch noch schlechter war, habe ich gesagt, wir müssen den Balkon aus die eigenen Augen entfernen. Wo wir den Splitter bei den Necken. Aber so tief und so groß ist das, wie ein Balkon. Ja. Und das allein ist der Weg zur Befreiung. Deswegen ist Jesus gekreuzigt. Und wenn wir glauben, dass wir fromm sind und das Problem liegt bei der Schwiegermutter oder Schwiegertochter oder die Leute, die oben oder unter oder die Juden oder die Russen oder irgendwas, aber nicht bei uns, dann gehen wir das ganze Sinn vom Kreuz vorbei. An dir allein habe ich gesündigt und du bist der richtende Gott. Und wenn ich das nicht jetzt, Strindberg, der Vater der modernen Theater, kommt zum Glauben an Jesus am Ende seines Lebens. Und er hat geschrieben, alles kommt zurück zu uns, entweder jetzt oder ins Gericht. Alles kommt zurück zu uns. Jetzt ist die Zeit der Reinigung. Der Reinigung bedeutet Erkenntnis, wie es wirklich mit mir selber ist. Das Problem fängt nicht mit Sündenbüchern. Die Juden waren immer die Sündenbock. Es hat mich geschockt bei den Weltmeisterschaften, dass Berti Fuchs immer eine Sündenbock gesucht hat. Ich habe was darüber geschrieben. Ich habe ihn sehr geschätzt als Verteidiger. Die Schuld liegt bei uns und bei nirgendjemand anders. Und die Schuld in Deutschland liegt nicht bei den Türken oder bei den Juden oder bei den amerikanischen Formen, wie man liest oder so. Es liegt bei den Deutschen. Und die Schuld in Israel liegt bei Israel. Und die Schuld liegt immer bei uns selber. Und wer suchte die Schuld bei jemand anders, der kann der Weg der Pharisäer gehen. Wer sucht die Schuld bei sich selber, der geht der Weg, die Christus haben will. Dann sind wir redlich. Und dann sind wir gerecht und nicht selbstgerecht. Und Christus ist unser Richter und unsere Gerechtigkeit. Sehe, ich bin als Sünde geboren, das habe ich ausgelegt vorher mit Pinchas Lapid. Meine Mutter hat mich im Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Der schlechte Gewissen, sagt Viktor, große Jude und sehr gläubiger Mann, Viktor Frankl, das ist Gottes Weg, unsere Schuld an die Pranger festzustellen. Aber es gibt in der Bibel die unerkannte Schuld, wo wir kein schlechtes Gewissen haben. Und deswegen, das ist Chata, mein unerkannte Schuld, sollen wir immer beten vorm Einschlafen. Vergib mir, wo ich schuldig bin, ohne zu wissen, dass ich schuldig bin. Du bist die Gerechte, du stehst für mich da. Vergib mir diese Schuld. Entsündige mich mit Isop, nochmal bei der Reinheitsgesetz. Reiner als rein, Persilweiß, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz für meine Sünde, tilge alle meine Missetat. Das ist Wahn. Was für eine Art von Aussage, aber man muss verstehen, David steht auf die Höhe und jetzt geht in die letzte Tiefe. Das ist psychologisch ungeheuer schwierig. Ein Mann, der alles hat und plötzlich merkte, er hat nicht nur nichts, sondern er geht in die letzte Dreck und er wird von Gott in die letzte Tiefe hineingezogen. Wer kann das so schnell wahrnehmen? Wenn Sie nach Hause kommen und hören, dass Ihr Kind überfahren ist oder Ihr Enkelkind, so ungefähr ist das bei David, was er erlebt. Oder sie gehen zum Arzt und merken, dass sie eine unheilbare Form von Krebs haben. Plötzlich, die ganze Welt bricht zusammen. So war das bei David. Du schaust nicht auf meine Sünde. Du hast geschlafen. Der Gott, der schläft und schlummert nicht. Psalm 121, auch von David. Schneeweiß werden. Ein Ehebrecher und Mörder. Schneeweiß. Nein, der Schuld liegt bei ihnen. Und dann kommt der Satz, die Christen so gerne lieben, weil sie das gar nichts verstehen. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Wissen Sie, was das bedeutet? Herz ist unser Wesen. Rein ist vollkommen. Gib mir ein vollkommenes Wesen. Das ist die Seligpreisung in Jesu. Alle Seligpreisungen sind messianisch, ohne Ausnahme. Immer geht es um Jesu Erfüllung und aus das für uns. Selig sind sie, reines Herzen ist absolut messianisch. Das bedeutet, der, der ein vollkommenes Wesen hat, und das ist Christus. Das ist keiner unter uns. Und ein neuer, beständiger Geist. Gibt jemand hier, der nur an Gott denkt und in Liebe zu seinem Nächsten und nie an sich selber denkt? So ein Mensch habe ich nie getroffen. Deswegen schüttle ich die Hände, wenn die Leute reinkommen. Ich wollte auch sehen, ob sie ihr Flügel mitgebracht. Die goldene für die Cherubin und die silberne für die Seraphin. Aber bis jetzt habe ich auch hier, Sie haben mehr Erfahrung hier. Haben Sie solche Flügel hier erlebt?
So ansatzweise.
Ja, 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 so, ja, das kann, ja. Und dann kommt er auf die Boden der Wirklichkeit. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit deinem willigen Geist, rüste mich aus. Das ist die Boden der Wirklichkeit. Die andere, sicher, wir werden ein reines Herz in den Himmelreich kommen. Es kann keine Sünde mehr in Himmelreich geben, weil Sünde bedeutet Tod. Und in Himmelreich gibt kein Tod. Deswegen müssen wir gleich Christus sein, wie es in der Epistel steht. Aber das ist nicht jetzt. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Es ist immer durch die Kirchengeschichte so gewesen, dass die Menschen, die große Probleme mit Alkohol und Freikommen, die sind das beste Beispiel, andere Alkoholiker zu helfen. So ist es mit Drogen, so ist es mit Verbrechen. Die beste Arbeit unter Verbrechen machen Schwarze Kreuz. Man kann nur jemand helfen, wenn man auf die gleiche Stufe ist. Und wissen Sie, die schwerste pädagogische Auftrag, die ich je gehabt war in Freiburg. Ich war vielleicht 15 Jahre angerufen, zu die Top-Sicherheit-Gefängnis in Freiburg zu sprechen. Über Psalm 51 habe ich gesprochen. Und da sind die Mörder und die Ehebrecher und die Heroin-Händler. Und da kommt der Pfaff für denen, der so halbe Engel von auswärts. Und ich habe viel gebetet und nachgedacht. Ich tue die beide. Dass meine Gedanken erst klar, und dann suche ich Antworten von Gott. Und dann habe ich die Antwort. Entschuldigen Sie, Sie sind jetzt alle Mörder, Totschläger, Heroinhändler und so weiter. Und ich bin die Jaffin und ich komme da rein. Ich komme da rein so. Ich schaue so blöd, wie ich möglich ausschauen kann, mit einem sehr dummen Lächeln. Alle haben aufgehört zu rauchen. Alle haben aufgehört zu reden. Jeder guckt mich an und sagt, was soll das sein? Komme ich da im Gefängnis und dann plötzlich halte ich. Und ich guckte den Mörder an. Ich habe gesagt, ich bin ein Mörder. Wie Sie? Die haben gleich gesagt, 15 Jahre. Beckstein sagt, 20 Jahre, 15 Jahre. Lesen Sie die Bergpredigt. Wer je sein Bruder gehasst hat, ist in Gottes Augen ein Mörder. Ich bin nicht besser als Sie. Und die Eis war gebrochen. Ich war auf die gleiche Stufe wie denen. Und die war nicht nur bereit zu hören, sondern sie haben eine Freizeit in meine Gemeinde gebracht und ein Mörder habe ich in meine Gemeinde erlaubt zu reden. Und seine Rede war 50 Jaffin-Predigt, vielleicht 100 Jaffin-Predigt wäre, aber nicht in einer Sprache. Aber er sagt, ich habe gehasst und ich habe getötet. Und Hass kam nochmal in mein Herz. Und dann kommt der liebe Jesus zu mir. Und ich könnte nicht mehr ihn hassen, weil Gott will das nicht. Denken Sie, was für eine Auswirkung das auf meinen Konfrontierten gehabt haben. Und dann haben sie gesagt, das war die Sprichwort in meiner Gemeinde, Ihre Pfarrer ist bestens eingeführt in Gefängniskreisen. Das habe ich sehr gut das gehört, ja. Bestens eingeführt in Gefängniskreisen, ja. Aber so ist es. Wissen Sie, unser Abendmahlpraxis ist absolut katholisch von Sicht her. Denn nach katholisch, ich erkläre euch, ich bin landeskirchlicher Pfarrer, ich weiß nicht, ob das in alle Freikirchen gibt, bei manchen gibt es gar kein Kreuz. Da ist der Gekreuzigte. Da steht der Pfarrer in Bayern, hauptkirchliche Bayern, 4 Stufen höher als die Gemeinde. Und der pietistische Württemberg vielleicht nur 2 oder 3 Stufen. Und da sind die Schuldige. Und jeder, der Augen hat, sagt, der Pfarrer ist der Vermittler. Da sind die Schuldige, da ist der Erlöser und ich bin der Vermittler. Das ist katholische Auffassung. Sicher, wir denken evangelisch, aber wir sehen katholisch. So, was habe ich getan? Meine Gemeinde schockiert. Das tut gerne. Dann fängt sie an zu denken. Bei der Einsetzung von Abendmahl und auch bei der Bußbekenntnis ging ich runter. Mitten unter meine Gemeinde. Alle gucken mich an, die sind mit gucken, was macht der? Was macht der? Ja, wir gehen in ein Haus und wenden bei dem Abendmahl. Und dann, bei der Einsetzung vor und die Bußbekenntnis, drehe ich mich mitten unter der Gemeinde, hier gibt es keinen Mittelgang, mitten in die Gemeinde, schaue ich den gekreuzigt und dann haben sie verstanden, was Abendmahl ist. Ich bin ein Sündiger und Versündiger. Er allein ist der Mittler. So ist das, wenn wir wollen Menschen helfen, wenn wir moralisieren zu denen. Da sollen wir eher sehen, wie es mit uns in unser Herzen ist, bevor wir fangen an, bei anderen zu moralisieren. Das ist der letzte Weg, Menschen zum Glauben zu bringen. Der beste Weg ist, auf die gleiche Stufe denen zu bringen. Das bedeutet zu zeigen, ich bin gar nichts. Alles, was ich bin, ist, was Christus aus mich gemacht hat. Nicht wegen mich, sondern wegen ihn. Und wenn man das lebt, dann wird man Menschen treffen. Ich will dies übertreten, übertrete deine Weg lehren, dass ich die Sünde zu dir bekenne. Rette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Das ist ein Schrei. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und das hat er dann getan. Es ist faszinierend, wenn man Kunst kennt und soll man. Denn Kunst ist eine wunderbare Art von Verkündigung. Die beste David-Bild, die ich kenne, steht auf das Buch oben, meine letzte Psalmauslegung. Die steht in Frankfurt von Peter Paul Rubens, ein katholischer Christ. Aber wir vergeben ihm das, denn er kommt aus das Jerusalem Deutschland. Wie heißt diese Stadt? Siegen. Er kommt aus Siegen. Und er zeigte ganz anders als alle anderen, nicht die jung und strahlende David oder der gegen Goliath oder der gerechte, sondern die alte, betagte, sündenbeladene David. Und wie er suchte, das Licht vom Herrn zu kriegen. Das ist der größte David, der David, der nichts vorbringen kann, wie Saulus, der zu Paulus geworden, der nichts vorbringen kann, weil er weiß, wie tief seine eigene Schuld ist. Denn Schlachtopfer, jetzt ist er bei die Opfer gesetzt, Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte dir sonst geben, er kann nicht Schlachtopfer, das ist Gemeinschaftopfer und das bedeutet Anerkennung, die Gabe, die der Gott Israel uns gegeben hat, das sind die Gebote, der ist Ehebrecher und Mörder und Brandopfer gefallen dir nicht, bei ihm sicherlich nicht, denn das ist die Anerkennung Gottes Herrschaft über alles, was lebt und regt und der ist ein Mörder. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Karl Barth hat die sehr positive und sehr negative Aussagen gemacht, hat gesagt, wenn die Psychologen in die Kirche gehen, können wir Theologen rausgehen. Und er hat sicherlich recht. Das ist der Modernismus. Ich rede nicht über Viktor Frankl und die Großgläubige. Er war ein frommer Jude sein Leben lang. Aber ich rede über die typische Psychologie. Predige nicht hart. Das kann die Menschen unglücklich machen. Das so sanftmütig predigen. Liebe Gemeinde, ihr seid so schön und so fromm und so nett. Bleiben Sie nur so, wie Sie sind. Diese Art von Predigt. Ja, aber das predigt denen in der Höhle, so ein Predigt. Denn wir sind alle schuldige Menschen und der richtende Gott ist der Weg, uns zu entblößen. Warum sind die Pietisten gegen Theater? Ich gehe gerne in Theater, gute Theater. Weil Theater entblößt uns. Sogar Lessing hat gesagt, ich bin nicht Lessings Theologie, er sagt, das ist ein Lehrstuhl, die Theater. Und so ist der Predigt. Der Predigt entblößt uns. Und Theater entblößt uns. Es gibt keinen besseren Entblößer als Shakespeare. Und der ist ein Christ. Es gibt zwei Bücher über Shakespeare als Christ. Es ist kein Pietist, aber er ist ein Christ. Es gibt zwei Bücher über Shakespeare als Christ in Englisch. Und ich habe auch in manche Bücher etwas zu diesem Thema geschrieben. Wir brauchen ein Predigt der Gericht und Gnade, denn der Weg zu Gnade geht über Gericht. Was ist Kreuz? Glauben Sie, dass Kreuz nur Gnade ist? Das ist auch Gericht. Im tiefsten Sinn Dunkelheit über das Land. Die fressenden Mächte und Kräfte der Finsternis haben anscheinend gesiegt. Und die Worte dazu, eine sakramentalische Handlung von Gesetz. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Verflucht und verdammt in aller Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Die Juden haben nie gekreuzigt, sondern die Römer. Das ist prophetisch, messianisch, im höchsten Grad. Wir sind die Gottesmörder. Die Römer im Fleisch, die Juden im Geist und die Jünger hauen ab wie feige Hunde. Kein einziger Junge bekennt sich zu Jesus am Kreuz. Wer bekennt sich zu Jesus am Kreuz? Ein jüdischer Mörder, der selbst im Sterben ist und ein heidnischer Hauptmann. Warum diese zwei? Keine Junge. Weil sein Angebot der Gnade ist für Juden und Heiden, für Feinde wie für Mörder. Ein fast allumfassendes Angebot. Dieses geängstete, zerschlagenes Herz hat nicht mit Depression zu tun. Das ist eine Krankheit. Es hat mit die Auswirkung von Buße. Wenn wir erleben, wie wir wirklich sind, dann merken wir, dass wir Gott brauchen, dass wir sündige Menschen sind. Und das ist die geängstete und zerschlagene Herz. Und wenn wir das nicht merken, dass wir Gott brauchen und glauben, wir sind in Ordnung und wir sind gerecht und Gott ist lieb und so weiter, dann gehen wir direkt ins Gericht, weil wir sind nicht gereinigt durch ihn. Das ist Humanismus, diese Auffassung. Die Liberaltheologie ist humanistisch. Es ist zeitgeistgebunden, nicht gottesgeistgebunden. Die Friedenstheologie, die Frauentheologie. Kreuz, wer will Blut haben? Gott ist so lieb, er wird kein Blut wünschen. Ja, aber das ist genau Blasphemie, nennen wir das Gotteslästerung. Aber das hat nicht mit ein jemand, der depressiv ist. Ich würde nicht sagen, dass ein depressiver Mensch so ein Jaffin-Predigt unbedingt an der richtigen Stelle, wenn er ganz mitten in einer Depression ist. Wir haben die zwei Seiten zu der Münze. Wenn wir Seelsorge machen, reden wir genau über Trost und Führung und Liebe. Ich gehe nicht zu jemand, der Krebs hat und sage, das ist die Strafe Gottes. Glauben Sie das? Das werde ich nie sowas tun. Sondern Gott will sie, dass sie zu ihm bekehren. Er will diese Not, diese Last, dieses Leiden und diesen Weg mit dir gehen. Das ist die andere Seite zu der Münze, der Seelsorge und der Predigt. Es gibt Ausnahmepsychologen und ich will euch alle am Herzen liegen, Viktor Frankl. Der ist die ganz Große. Er ging durch 4 Konzentrationslager ohne zu hassen. Verlierte seine junge Frau, seinen Vater in seinen Armen und seine Mutter. Er hat sein Gebetsriemen sein Leben lang angehabt. Er ist Jude. Geprägt von Hiob, von Jesaja, von dem Psalmen. Genau die Texte, die zentral für Jesus waren. Sei des Mannes ein Heiliger. No, Viktor Frankl. Viktor Frankl, der Psychotherapeut. Meine Frau hat ein Buch, das ist keine Reklame, aber das Buch soll man lesen. Das ist sehr, ich habe es 4-mal gelesen. Und jedes Mal mit Gewinn. Ich glaube, die ist noch oben. Ja, dann wenn, können Sie noch nachbestellen. Gott. Gott zu Liebe, Ja zum Leben, ist meine Frau's Titel, ja. Und sie hat eine Bibliografie, was er geschrieben hat, ein tief frommer Mann. Und er sagte, ganz anders als Freud und Jung und Adler, die alle Atheisten und Rogers und so weiter, er sagt, die Priester ist viel wichtiger als der Psychotherapeut. Er hat recht, weil der Psychotherapeut bringt Heilung, der Priester bringt Heil. Sein Grundsatz von Michael Dieterich. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, bau die Mauern zu Jerusalem. Die liberalen Theologen sagen, das kann nicht von David kommen. Denn wer hat die Mauer zu Jerusalem wieder aufgebaut? Wir haben feste Bibelkenne hier. Wer hat das gemacht? Fängt mit N an. Nehemia, ja. Aber was die nicht wissen, ist, was die Mauern sind im Geist. Die Mauern sind das Gesetz. Das Gesetz ist eine Mauer, die uns Schutz gegen uns selbst. Lernen Sie das. Das ist jüdische Tiefverständnis des Gesetzes. Du sollst nicht. Warum kommt es immer wieder, du sollst nicht? Es ist eine Abgrenzung der menschlichen Gier. Und das Faszinierende ist, die letzte Gebot, welche Luther geteilt hat, das ist lächerlich für einen Jude, als er der zweite wichtigste Gebot weg, das ist ein Thema für sich. Die letzte Gebot, du sollst nicht lassen Gelüsten deines nächsten Haus, das ist die schwäbische Gebot, ja. Ja, und dann die Frau, der Esel und so weiter. Dieser 10. Gebot ist die Übergang zum Bergpredigt. Haben Sie das gewusst? Weil das ist eine Auslegung im Geist von du sollst nicht stehlen. Und der Bergpredigt ist nur Auslegung im Geist von Ehebruch und Mord. Das ist die Übergang zu dieser Bergpredigt. Die Mauer. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer, Ganzopfer. Dann wird die Dinge in Ordnung gebracht. Dann wird man Stier auf deinen Altar opfern. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann Sie nur nahelegen, diese Psalm. Und wenn Sie diese Psalm lesen theologisch, Sie sollen denken an Davids Lage, die hoffnungslos ist. Denn er ist Ehebrecher, Mörder und ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen hat. Und dann sollen Sie an Jesu denken, die Opfergesetze an aller Stelle, alle Opfertiere, der die ethische Gesetze ausgelegt im Geist, in der Bergpredigt verlangt, Vollkommenheit, konsequente Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier, und erfüllt das für uns, und der die Reinheitsgesetz in sein Vollkommenheit, Zeichen dieser Wasser, die aus seinem Körper fließt, als er durchbohrt ist, das ist die Erfüllung dieser Gesetze, deswegen in Christus gibt Antworten für Ehebrecher und Mörder. Aber ich sage euch eines, keine billige Gnade. Eine Frau kommt zu mir nach einem Vortrag und sagt, Herr Pfarrer, ich will mit Ihnen sprechen. Wenn man so mit mir redet, dann rede ich direkt. Wir gingen in ein Zimmer, sie sagt, ich habe außereheliche Geschlechtsverkehr und ein Kind gekriegt. Was passiert mit meinem Kind? Was passiert mit mir? Kann ich vergeben? Ich habe ihr gesagt, das Kind ist total unschuldig. Das ist sehr klar, in jedem Sinn ist das Kind unschuldig. Es geht nicht bis ins 4. Glied mehr nach Ezekiel 18. Sie können vergeben sein, wenn sie Buße tut und lebt unter der Herrschaft Christi, aber erwarten Sie kein leichtes Leben. Billige Gnade gibt nicht. Kein leichtes Leben und auch das ist ein Zeichen des Leiden und des Not, die Zugehörigkeit zu Christus, wie das auch ist bei Israel. Kein Volk hat so gelitten für ihr Gott wie Israel. Das ist nicht nur wegen Schuld, das ist auch Angebot. Das ist auch Gnade. Lesen Sie diese Psalm in Bezug zu David, in Bezug zu Jesus. Lesen Sie das in Bezug zu die 30 Gesetzgebung und dann vor allem Und ich komme zu Ihrer Anliegen, lesen Sie das in Bezug zu sich selber. Weil wir sind alle Ehebrecher und Mörder. Gibt jemand hier, der nie begehrt außer die Ehe? Gibt jemand hier, der nie gehasst seine Brüder? Wir sind in Gottes Augen alle Ehebrecher und Mörder. Und es gibt nur eine Antwort für uns. Und das ist die Zusage Jesus Christus. Das bedeutet, dass wer mühselig und beladen ist, komme zu mir. Dass wir das ganze Dreck ihm übergeben, das ist Buße. Buße ist unser tägliches Leben mit Christus. Denn Kreuz ist die Zeichen seiner Vergebung für jede von uns. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Sie merken, wie schwäbisch ich bin. Genau eine Stunde. Jawohl. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein, Herr Jesus, von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünde geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheiten, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Amen.